Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Noch dazu empfinde ich eine sehr große Leidenschaft auch für Videos. Das habe ich die letzten Jahre eben erleben und lernen dürfen. Und jetzt helfe ich damit gerade Leuten und kann dir aber auch sagen, dass sicherlich das Thema Video irgendwann wieder so ein bisschen in den Hintergrund rücken wird und dafür irgendwas anderes wieder in den Vordergrund rücken wird. Was aber niemals in den Hintergrund gerät, ist dieses mit Leuten gemeinsam an so einer Herausforderung knobeln. So, Punkt. Und wenn jetzt jemand sagt, ich will euch zeigen, wie es bei mir im Urlaub in Thailand aussieht, ja, wenn die Leute, für die du das machst, das interessiert, warum solltest du es nicht machen? Und dann verkörperst du das, wo du es vielleicht auch einer echten Person mal erklärt hast oder für diese Person gemacht hast. Und du wirst merken, es hat bei denen, für die es ist, einen viel höheren emotionalen Ausschlag.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie gelingt der erfolgreiche Einsatz von Videos auf LinkedIn? Für dieses Gespräch habe ich den Content Creator und Learning Catalyst Benjamin Jatsch eingeladen. Ich nehme an, die meisten auf LinkedIn kennen ihn. Ich gebe zu, ich war schon schockverliebt, als ich die ersten Bilder und Videos von ihm früher gesehen habe, weil er sympathisch, authentisch rüberkam und das zu einer Zeit, wo es auf LinkedIn noch wenig Videos gab. Er ist einer der wenigen Leute, den ich abonniert habe, dem ich regelmäßig folge, denn seine Tipps und Tricks sind immer hilfreich und hochwertig. Und von daher freue ich mich heute riesig, ihn hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Ben.
Hi, ja, vielen Dank für das Intro. Glaubst du wirklich, dass mich fast jeder kennt?
Auf LinkedIn, ja.
Ja?
Ich glaube, du bist unvermeidlich gut. Und wenn auch solche Leute, die ich sehr schätze, wie Julian Kowski, dich anhimmeln zurecht und du auch da bist, dann glaube ich schon, dass du da, dass dich da jeder kennt und jeder mitbekommen hat. Und zumindest in meiner Bubble ist es so. Ja. Warum finde ich Benjamin so cool und so gut? Er ist sympathisch, er ist nahbar, er ist authentisch und er macht gute Videos und ich schaue immer das gerne an. Und vor allem, wenn ich mir anschaue, im Kontrast zu anderen Videos, denn irgendwie ist LinkedIn, seitdem es diese Videofunktion gibt, jetzt vollgespült mit Videos. Ja, und ich will keinem zu nahe treten, aber ich gucke es mir nicht gerne an. Vor allem erlebe ich, dass das... was das irgendwelche selbstdarstellerischen Videos sind, was völlig okay ist auf einer Business-Plattform, aber es holt mich halt null ab. Es holt mich null ab. Und da möchte ich gerne heute rein mit Benjamin. Aber bevor wir das machen, bevor wir so tief ins Thema reingehen, wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist.
Gerne. Du legst für die Messlatte jetzt richtig hoch. Also so, indem du mich so beschreibst. Ich glaube, die Erwartungshaltung bei deinen HörerInnen ist jetzt sehr hoch.
Zu Recht.
Na gut, ich werd versuchen, dem gerecht zu werden. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, auch um das zu beschreiben, quasi, warum ist bei mir aktuell das Thema Video so sehr im Vordergrund. Ich bin jemand, der begleitet Menschen gerne bei der Entwicklung. Damit bin ich schon mit 12 Jahren gestartet, da habe ich angefangen, Nachhilfe zu geben und fand es damals schon so bereichernd für mich, wenn ich mit jemandem am Schreibtisch sitzen konnte und jemand hatte ein Problem in Mathe, in Deutsch, in Physik und wir konnten das gemeinsam lösen. Das hat mich meine ganze Jugend begleitet. Damit habe ich mir meine ganze Jugend finanziert, von der Gitarre über das Mountainbike, über das Rennrad, über einen Führerschein. Also ich habe wirklich wöchentlich teilweise 2, 3 Nachhilfeschüler gehabt. Und durfte das einfach erleben, wie komplex dieser Lernprozess ist. Dann habe ich Elektrotechnik studiert nach dem Abi, war dann Produktmanager bei Rode und Schwarz. Das kennen ein paar Leute, ist eine recht bekannte Marke so im Messtechnikbereich. Also jedes moderne Handy wurde zum Beispiel mit Rode- und Schwarztechnik getestet. Und dann habe ich mich aber irgendwann darauf besonnen, naja, letztlich ist das, was mir wirklich was bedeutet und wofür ich eine Leidenschaft empfinde, ist dieses Thema Lernen und Weiterentwicklung und habe mich dann 2018 dazu entschlossen, selbstständig zu machen. Da kannte mich niemand irgendwo und deswegen dachte ich mir, hey, LinkedIn ist so eine Plattform, da kann man mit Content irgendwie Leute erreichen, also habe ich damit angefangen. Und du hast schon gesagt, ne, Videos gemacht, bevor es bei LinkedIn irgendwie interessant war. Seit 2017 kann man bei LinkedIn nativ Videos hochladen. Und 2018 habe ich damit angefangen. Aus dem Grund, weil ich dachte, dass es für mich auch irgendwie sinnvoller wäre dort als bei YouTube. Da habe ich mich nicht so gesehen. Und dann habe ich damit losgelegt. Und heute, ungefähr 650 Videos später, habe ich halt dadurch sehr viel gelernt. So, und jetzt bin ich wieder in der Position, die ich damals als 12-, 13-, 14-Jähriger erlebt habe, nämlich, ich habe jetzt so ein bisschen einen Wissensvorsprung. Und das fühlt sich für mich immer sehr angenehm an, wenn Menschen dann auf mich zukommen und mir Fragen stellen und ich ihnen dabei helfen kann. So, das heißt, das Thema Video ist jetzt halt das Thema, mit dem ich mich gerade sehr gut auskenne und wo viele Leute ein Bedürfnis haben, was dem Ganzen einen Wert gibt. Und darum geht es mir letztlich immer. Ne? Damals war es halt Mathematik, weil dann konntest du bessere Noten kriegen. Und jetzt gerade sind es halt Videos, da kenne ich mich gut aus. Noch dazu empfinde ich eine sehr große Leidenschaft auch für Videos. Das habe ich die letzten Jahre eben erleben und lernen dürfen. Und jetzt helfe ich damit gerade Leuten. Und kann dir aber auch sagen, dass sicherlich das Thema Video irgendwann wieder so ein bisschen in den Hintergrund rücken wird und dafür irgendwas anderes wieder in den Vordergrund rücken wird. Was aber niemals in den Hintergrund gerät, ist dieses mit Leuten gemeinsam an so einer Herausforderung knobeln. So.
Punkt. Ja. Also was ich glaube, was ganz spannend ist, also ich habe am Wochenende selber mal ein Video gemacht, weil mir oft Leute sagen, ey Danny, mach da einfach mal ein Video, halt das mal davor. Und was ich bei dir merke, man kriegt halt ein Gefühl für den Menschen und ich glaube, es muss nicht immer perfekt sein, das glaube ich schon, aber man merkt, wie ist der Mensch, wie tickt der und man kann das mögen oder nicht mögen, aber wenn man jemanden mag und mitschwingt, dann ruft man ihn auch eher an. Und was bei dir irgendwie so gut gelingt ist, dass es nicht eine Werbebotschaft ist, das heißt, es gelingt dir, ich weiß genau, wofür du stehst, ich weiß genau, du hast Ahnung und ich fühle mich aber nie, komm, ruf mich an, ich bin der beste Content Creator und ich zeig dir das. Mhm. Wie gelingt es dir, dass du, klar bist ein netter Typ, aber sympathisch rüberkommst, authentisch rüberkommst, professionell rüberkommst und man deine Dienstleistung haben will, obwohl du das gar nicht so knallhart draufschreibst, sag ich mal.
Das muss ich, glaube ich, bisschen differenziert beantworten, weil es gibt sehr viele Menschen, die sich auch zu Recht gar nicht die Zeit nehmen möchten, um zu verstehen, was ich überhaupt anbiete. Weil ich das eben, ich verstecke das ja mehr, als dass ich, wie du es gerade beschreibst, so voll dir aufs Brot schmier. Mit Ausnahme von ein paar Posts, wo ich eben ganz konkret ankündige, hey, hier gibt es jetzt zum Beispiel die Videoquest für das zweite Quartal. Das ist für 15 Leute und für mehr nicht. Fertig. Und deswegen glaube ich auch, das habe ich auch neulich mal in der Gruppe, mit der ich gerade zusammenarbeite, gesagt, ich glaube, ich habe wirklich nur schlaue Kunden. Also du musst dir ja quasi die Zeit nehmen, um das auch so ein bisschen zu verstehen, dieser Typ, der mir hier zeigt, was er so macht, der kann mir ja tatsächlich helfen und der hat da ein echtes Angebot. Jetzt kann man aus rein betriebswirtschaftlicher Perspektive sagen, das ist ja ganz schön dumm, dass du die Leute nicht von vorne bis hinten quasi versuchst zu überreden und ne, weil eben bestimmt ganz viele Menschen, die potenziell meine KundInnen werden könnten, das so direkt gar nicht sehen. Aber ich glaube, das langweilt die Leute ja ansonsten, wie du es jetzt auch beschreibst, wenn man andauernd die eigene Dienstleistung in den Vordergrund stellt. Und das ist eigentlich auch das, womit ich mit den Leuten dann arbeite. Versuch, über Themen zu sprechen und die zu zeigen, an denen du ohnehin arbeitest, für die du brennst. Und dann hast du wie so ein Werteabgleich. Wie du jetzt auch gesagt hast, dann habe ich das Gefühl, ich kann über diese Videos mal diesen Typ bei seiner Arbeit besuchen. So, ich verwende auch ganz gerne den Begriff einer Werkstatt. Ich glaube, ich wurde total geprägt von meinem Opa, der war Schneider. Und da bin ich als Kind immer bei ihm in der Werkstatt gehockt, so nach der Schule, und habe ihm einfach dabei zugeguckt, wie er seine Anzüge zusammengenäht hat und das, was er halt alles gemacht hat. Und das fand ich total cool, weil ich da total viel gelernt habe, ohne dass wir da einmal drüber sprechen mussten. So. Und das ist auch so das Bild, das ich im Kopf habe. Ich zeige einfach, woran ich arbeite und wie ich Probleme löse. Und darüber biete ich den Leuten einen Zugang zu, was ich eigentlich so mache. Und das habe ich die letzten Jahre immer wieder gemacht. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Leute ja letztlich interessiert, weil dann, wie du auch schon gesagt hast, dann lernst du halt selber was dabei. Und noch dazu hast du mich dann irgendwie so auf dem Schirm und kannst auch selber entscheiden, finde ich den Typ interessant oder eben nicht. Und ich glaube, eben wie du schon gesagt hast, ganz viele Leute kennen mich. Und bei ganz vielen Leuten bin ich, glaube ich, auch in der Liste, wenn es darum geht, ich suche Unterstützung für Videos, relativ weit oben. Mhm. Aber ich bin nicht derjenige, der quasi den Schalter drückt, jetzt ist es soweit. Ne? Weil ich nicht diesen Vertrieb dann mache und dann sage, yo, genau, ich rufe dich dann an und sage, hey, du folgst mir ja schon so lang. Sondern ich sage dir halt, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, weil jetzt gibt es wieder eine Gruppe mit 15 Leuten zum Beispiel. Genau, so sehe ich das.
Ja, cool. Du hast ja vorhin schon gesagt, du hast dich dann auch für LinkedIn entschieden. Was würdest du sagen, was sind so die Unterschiede im Videokonsum von LinkedIn-Nutzern im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen? Keine Ahnung, TikTok, Instagram, YouTube, you name it.
Da erfindet sich ja LinkedIn gerade neu, so seit ein paar Monaten jetzt. Bisher war Video so ein bisschen Beiwerk bei LinkedIn. Mhm. Und sogar in den letzten 2 Jahren, kann man sagen, eher wie so eine ungeliebte Stieftochter. Man hat sich das mal angetan, aber irgendwie hat man da jetzt keine Lust mehr drauf, bis sie dann wirklich strategisch gesagt haben, ey, es ist 2024, 2025, Menschen konsumieren gerne auf dem Smartphone Videos, also bauen wir jetzt ein Feature, mit dem sie das machen können. Und da sind wir, glaube ich, jetzt noch in der Phase, wo die es halt relativ schnell hinkommen, jetzt Videos machen können. Es gibt noch ganz viele, die haben da überhaupt keine Lust drauf und das ist auch okay. Und es ist auch noch gar nicht geklärt, was passiert denn dann mit dem übrigen Content? Also wie wird da künftig diese Experience aussehen? Also ist es irgendwann ganz voneinander getrennt? Will LinkedIn vielleicht nur noch Videos? Das weiß man auch nicht. Wichtig ist, weil du jetzt auch den Vergleich aufgemacht hast, bei anderen Plattformen war es bisher klar, wenn ich TikTok aufmache, kriege ich Videos. Wenn ich Instagram aufmache, kriege ich zu 60% vielleicht Videos oder mehr. Wenn ich YouTube aufmache, kriege ich zu 100% Videos. LinkedIn war bisher, es kann halt mal sein, dass dir da ein Video begegnet, aber jetzt drehen sie das halt gerade auf den Kopf. Und das ist wie, warum funktioniert Twitch als Livestream-Plattform so gut? Naja, sie wurde halt genau dafür gebaut. Und das ist wie, du würdest jetzt nicht dein E-Mail-Postfach aufmachen, um deine Post zu öffnen, weil in deinem E-Mail-Postfach ist halt nicht die physische Post, sondern nur E-Mails. So. Und letztlich ist es immer der Kontext. Und da wird sich zeigen, wie sich das in den kommenden Wochen, Monaten entwickelt. Ich erlebe da in der deutschen Community sehr viel Missmut demgegenüber, was aber auch mit der bisherigen Content-Qualität zu tun hat. Und was noch dazu damit zu tun hat, dass der Feed ja noch gar nicht personalisiert ist. Aktuell kriegt ja jeder LinkedIn-User quasi den gleichen Feed angezeigt. Deswegen ist die Experience so madig. Häufig.
Das heißt, jeder hat die gleichen Videos wie ich quasi, wenn ich draufgehe?
Ja, aktuell ist das mehr wie so ein Daumenkino und wir sehen alle das Gleiche.
Das wäre vielleicht nochmal spannend, weil ich habe jetzt zum Beispiel ein Video hochgeladen und das ist ja dann, ich habe einen Text dazu geschrieben und dann lief das Video. Und bei dir ist das ja, glaube ich, genauso. Das ist dann aber eine andere Funktion als der Feed. Das heißt, ist ein Video, den ich hochlade, gibt es den in unterschiedlichen Ausspielvarianten? Weißt du, was ich meine?
Nicht ganz. Wie meinst du es?
Wenn ich einen Beitrag mache, kann ich ja einen Medieninhalt dazu fügen.
Ja.
Mit zum Beispiel, was ich regelmäßig mache, jetzt zum Beispiel auch zu dem Podcast, werde ich ja so ein Headliner-Video von einer Minute mit hochladen. Mhm. Ist das etwas anderes, wenn ich das in einem Beitrag hochlade, wo ich sowas zu schreibe, als wenn ich nur ein Video hochlade?
Nee, also, weil du hast quasi nur eine Möglichkeit, das zu veröffentlichen, aber LinkedIn hat dann mehrere Möglichkeiten, das darzustellen. Aber du kannst es quasi nicht beeinflussen, wo es landet.
Das heißt, es ist immer noch so hochzuladen, wie ich verfasse einen Beitrag.
Richtig.
Oben.
Also es gibt noch kein, oder es wird es, glaube ich, auch nicht geben, kein irgendwie extra, hier geht's ab in den Videofeed Hochladefunktion, sondern das wird dann im Hintergrund geklärt.
Okay, und dann sind wir schon direkt bei der Formatfrage. Ich habe mal ein Video gesehen, das du, glaube ich, in Querformat aufnimmst und dann aber das hochformatig schneidest. Mhm. Was würdest du empfehlen den Nutzern, wie sollten sie das aufnehmen? Ist es bei dir so, weil du mehrere Social-Media-Kanäle betreust oder was ist das technische Setup und wie sollte man das dafür nutzen?
Also ich würde, wenn wir in diese Richtung gehen, zuallererst mal eine Frage klären. Was hast du mit deinen Videos überhaupt vor? Das würde ich zu Anfang mal klären. Auch quasi, für wen sollen die sein? Und was sollen deine Videos mit diesen Personen tun? Die Frage stelle ich allen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, am Anfang. Weil sich dann ganz viele Sachen automatisch klären, ausschließen und ergeben. Und dann kann man sich quasi auch über das technische Setup Gedanken machen, über alles, was folgt. Der Grund, warum ich meine Videos im Querformat produziere und dann Hochformat exportiere, ist, dass ich halt mit hochwertigen Kameras arbeite und dementsprechend in einem 4K-Bild immer vier vollwertige Hochformatbilder quasi drin sind. Allein von der Fläche her so. Und dementsprechend eignet sich das für mich eigentlich am besten. Wenn du es jetzt mit dem Handy machst, musst überlegen, was halt dann der Bildausschnitt sein soll. Ne? Der Grund, warum ich das so mache, ist eben auch aufgrund dieser Mehrplattformigkeit, dass ich mittlerweile schon auch einige Videos dann auch direkt bei YouTube hochlade. Und wenn ich das halt so produziere, wie ich es mache, habe ich quasi gleich beide Videos fertig. Man muss aber auch dazu sagen, und das, da spreche ich auch hin und wieder mit einigen Leuten drüber, wenn du es ganz gut machst, dann denkst du auch den Content jeweils für die Plattform mit. Also dann würde jetzt ein 2 Minuten Hochformat LinkedIn-Video nicht genauso aussehen wie ein Video, das dann auch bei YouTube landet. Einfach weil der ganz andere Regeln sozusagen gelten und man auf unterschiedliche Dinge achten muss. Da bin ich aber selber gerade auch dabei, so die Unterschiede der Plattformen so ganz, ganz, ganz tief zu durchdringen. Also auch was die Psychologie der Anschauenden angeht. Was funktioniert wirklich gut? Was ist die Art Content, die wo gerne gesehen und konsumiert wird? Weil du gehst ja auch dann schon mit einer anderen Erwartungshaltung auf diese Plattform. Bei YouTube will ich nicht andauernd erzogen werden, sage ich jetzt mal. Also ne, ich will nicht unterrichtet werden, sondern ich will eigentlich eher auch unterhalten werden. Bei LinkedIn hingegen kann man schon eher da hast du eher so eine Business-Haltung. Auch wenn natürlich die gleichen Regeln gelten, was jetzt Unterhaltung angeht. Also was jetzt bei Instagram gut funktioniert, weil es die Leute unterhält, funktioniert auch bei LinkedIn gut. Wird zwar vielleicht ein paar Leute erstmal überraschen oder dann dazu bewegen, ja, aber das ist doch LinkedIn, da, das hat doch hier nichts zu suchen, das ist doch kein Instagram, aber gleichzeitig sieht man dann am Engagement, naja, irgendwie interessiert es die Leute halt doch, ne? Also wir haben zwar so ein bisschen eine unterschiedliche Haltung, wenn wir jetzt die eine oder die andere App öffnen, aber wir haben halt keine unterschiedliche Psychologie. Wir können nicht diese Psychologie ablegen. So.
Aber gibt es, würde es einen Knigge geben? Also, wenn ich sage, auch Katzenvideos gehen immer und ich lade jetzt in mein Profil Katzenvideos hoch.
Das ist eine total spannende Diskussion, weil, also wer darf das beantworten? Also, jetzt sagen wir mal, die deutsche Community zum Beispiel, alle, die da so bekannt sind, keine Ahnung, Andreas Bierwirt, dann die Britta Behrens, Klaus Eck, Leute, die also sichtbar sind, die Ahnung haben, würden zusammen einen offenen Brief schreiben und würden sagen, wir wollen das hier nicht haben. Zum Beispiel, ne? Nur mal hypothetisch. Mhm. Dann sagt LinkedIn, naja, aber guck mal, das Engagement der Leute gibt uns recht. Also das zeigt, die Leute reagieren darauf, die gucken die Videos bis zum Ende an. Oder nehmen wir zum Beispiel den Florian Hübner. Florian Hübner, Mr. Tech, aka Mr. Tech, macht so Videos zu KI und die sind aber vom Stil her halt immer so ein bisschen over the top, ne? Also im Sinne von, dass er es halt total übertreibt von seiner Art her. Das ist aber halt seine zumindest Videopersona. Und es funktioniert, ne? Die Leute feiern es, die finden es super. Es gibt sicherlich ganz viele, die stört es total. Aber genau, weil wir Knigge angesprochen haben, muss es da so eine Art, manchmal gibt es ja so, ich sag mal, die selbsternannte LinkedIn-Polizei, Leute, die dann sagen, nein, das darf man hier nicht. Oder wenn es ums Thema, wenn es um Politik geht, nein, das hat hier doch nichts zu suchen. Glaube ich, naja, wenn die Leute drauf reagieren und damit interagieren, zeigt es ja immer, dass es wohl doch funktioniert, im Sinne von, dass es Leute sehen wollen und sich damit beschäftigen möchten. Und wenn jetzt jemand sagt, ich fange jetzt an, einfach bei LinkedIn Katzenvideos zu machen, aus welchen Gründen auch immer, naja, dann mach doch. Also, die Frage ist ja, also, wenn es, ich hab heute drüber nachgedacht, ich möchte eigentlich einen Post machen zum Thema Politik bei LinkedIn, wo ich dazu sagen möchte oder zum Ausdruck bringen will, naja, wenn es mich in meiner Arbeit irgendwie betrifft, dann darf ich doch selber entscheiden, ob ich das bei LinkedIn teile oder nicht. Und wenn Katzenvideos mich irgendwie beschäftigen, aus welchen Gründen auch immer, dann mach doch. Also, ne?
Dann vielleicht auch die Frage, was glaubst du, wie sinnvoll und wie viel privaten Content darf man reinbringen? Wir nehmen mal eine Persona, wir nehmen jetzt einfach mal einen typischen Coach, der seine Dienstleistung platzieren will. Und der ist ein Business-Coach, das heißt, der ist schon Unternehmen unterwegs, das heißt, nicht nur dieses Live-Coaching, sondern auch im Business unterwegs. Wie viel Privates würdest du dem empfehlen, zum Beispiel auch reinzubringen? Ne? Wir haben den Klassiker, wir haben Urlaub. Ich lese zum Beispiel mal Michael Postier, ich weiß nicht, ob du dem folgst, der macht ja so lustige Geschichten ganz viel. Einer der wenigen, die ich dann gut finde. Der hat ganz viele Thailand-Urlaub-Bilder gezeigt, also Natur, Strand etc. Fand ich mega cool und mich hat es angesprochen, weil es qualitativ hochwertige Bilder waren und es hat einen Urlaubsfeeling gegeben. Aber wo gibt's da, was würdest du deinen Kunden sagen, wo ist so eine Grenze von dem, was man zeigen sollte und was man nicht zeigen sollte?
Also für mich ist auf jeden Fall eine Grenze, für mich persönlich, und da kann ich ja wirklich nur für mich sprechen und auch so, wie ich mit meinen Kunden darüber spreche, ist auf jeden Fall eine Grenze zwischen privat und persönlich. Wo diese Grenze bei dir verläuft, das musst du selber entscheiden. Für mich ist zum Beispiel auf jeden Fall zu privat, wenn es irgendwas mit meiner Familie zu tun hat, also auch bildlich. Werde ich niemals tun, wird man niemals sehen. Ich habe mal einen Post gemacht, da habe ich, da war mein Sohn in der Babytrage zu sehen, aber ohne Gesicht. Den Post habe ich hinterher wieder gelöscht, weil es mir einfach, ich habe mich schlecht gefühlt, das so zu nutzen, weil ich habe gemerkt, es triggert ungemein und es kommt einfach gut an, so ein Papa mit so einem Kind in der Trage, der und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt, also wieder gelöscht. So. Und so, wenn wir jetzt nochmal den Coach nehmen, der, ich drehe das immer ein bisschen um. Also ich versuche mit den Leuten so zu arbeiten, deine LinkedIn-Beiträge sind ja quasi, du machst ja keinen Wikipedia-Artikel. Also die Leute wollen ja wissen, warum machst du das und aus welcher Perspektive machst du das. Weil wenn ich nur was über Urlaub in Thailand erfahren will oder so, dann kann ich mir das ja auch irgendwo anders holen. Aber die Frage ist ja wirklich, naja, warum sprichst du jetzt darüber? Und das heißt, ich versuche immer, den Leuten dabei zu helfen, diesen persönlichen Bezug herzustellen. Du kannst als Coach, kannst du ja über viele verschiedene Methoden sprechen, du kannst über ganz viele verschiedene Effekte in Organisationen sprechen, du kannst über, keine Ahnung, über Resilienz sprechen. Das ist alles schön und gut, aber wenn du mir jetzt ein Konzept zum Beispiel erklärst, dann würde ich auch immer die Frage stellen, ja gut, warum erzählst du mir das jetzt? Also warum willst du das in einem Video zum Beispiel machen und was ist dein persönlicher Bezug? Also das kann irgendwas mit deiner Erfahrung zu tun haben, das kann mit einem Kundenerlebnis zu tun haben. Und das versuche ich immer mit reinzubringen. Mach's also auf jeden Fall schon mal so persönlich. Und dann eben die Grenze da zu setzen, wo du noch das Gefühl hast, ich bleibe jetzt hier bei mir und mache nichts nur um der Aufmerksamkeit willen. Also nur um der Aufmerksamkeit willen. Wir machen es natürlich für die Aufmerksamkeit, aber wo legst du selber diese Grenze dahin? Und das ist bei jedem so ein bisschen fließend. Und wenn jetzt jemand sagt, ich will euch zeigen, wie es bei mir im Urlaub in Thailand aussieht, ja, wenn die Leute, für die du das machst, das interessiert, warum solltest du es nicht machen?
Mhm. Vielleicht kannst du mal noch ein Beispiel nachher bringen aus deinem Creator-Dojo, wenn du das mit Kunden zum Beispiel machst, was so eine Reise ist, weil es geht ja schon um Continuity, dass man schon so ein bisschen regelmäßig das dann, glaube ich, macht. Wenn das zwei, dreimal ansetzt, bringt das, glaube ich, nicht viel. Oder ich nehme mal auch ein anderes Beispiel. Ich habe mir früher viel Zeit genommen, um okay bis gute Videos mit iMovie zu schneiden. Das heißt, ich saß dann da ein, zwei Tage, um das zu machen, mit Abspann, Vorspann, ein bisschen Musik, und die haben so eigentlich schlecht performt. Dann habe ich einfache Handy-Videos gemacht, wo ich kurz gesagt habe, okay, wir haben eine Verlosung oder dies und das, und die waren viel besser. Das heißt, da steht ein 20-Minuten-Zeitansatz versus 2-Tage-Zeitansatz. Wenn du jetzt in das Dojo gehst, was würdest du deinen Kunden vermitteln? Nimm mal gerne ein Beispiel.
Willst du mal mein Testkunde sein? Jetzt?
Also ich bin jetzt deine Testkunde.
Also im Sinne von, du kommst jetzt zu mir und du sagst jetzt zu mir, hey, ich würde eigentlich gern mehr Videos für LinkedIn machen. Dann würde ich dich erstmal fragen, so, was sollen diese Videos mit wem tun? Das ist immer die erste Frage. So, kannst du das beantworten?
Genau. Ja, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, also ich gehe mal kurz auf das Ziel. Ich habe jetzt mehr Resilienz-Workshops dieses Jahr und die will ich promoten, aber nicht so, wie ich vorhin gesagt habe, du es ja auch nicht machst hier, bucht unbedingt, sondern ich möchte schon ein bisschen zeigen, okay, warum habe ich Ahnung davon und was machen wir da, und so ein bisschen Blick ins Nähkästchen, wo machen wir wie was. So, das wäre jetzt so meine Idee.
Alles klar. Dann würde ich zuallererst mit dir gemeinsam gucken, und da kann man auch die Hilfe von der KI suchen, das kann man aber auch aus dem Kopf machen, Menschen, die sich für deinen Workshop potenziell interessieren. Was haben die für aktuelle Probleme? Was haben sie für konkrete Ziele? Und welche Themen sind für die interessant? Diese drei Dinge würde ich gemeinsam mit dir mal abklären. Weil du willst ja auch Leute ansprechen, die dein Gesicht noch nicht kennen. Das heißt, die dein Gesicht schon kennen, die auch, aber auch Leute, die das Gesicht noch nicht kennen. Das heißt, wir müssen einen Einstieg in das Video finden, dass die Personen, die potenziell an deinem Workshop teilnehmen möchten, von Anfang an sehen, oh, das ist was, das ist vielleicht was für mich. Also steigen wir über ein Thema ein, wie zum Beispiel die hohe Stressquote in Deutschland oder Krankheitsquote oder irgendwas, wo Leute, die sich für dieses Thema interessieren, auf jeden Fall merken, dieses Video ist wahrscheinlich für mich gemacht. Als ein kleines Beispiel. So. Und letztlich, und ich arbeite auch gerade an so einer, der Arbeitstitel ist schon Masterclass. Ich versuche nämlich das zu systematisieren, was ich jetzt gerade mit dir bespreche, dass jemand, der auch nicht mit mir in Person zusammenarbeitet, einfach so einen roten Faden hat, wie dann letztlich er sie auf so ein Video kommt, das er dann selber erstellen kann. Aber jetzt haben wir ein Beispiel genommen. Dann würde ich mit dir mal angucken, wo genau liegt denn deine Expertise und wo liegt auch so ein bisschen dein Unterschied? Ne? Oder nicht mal dein Unterschied, weil man muss sich noch nicht mal vergleichen, sondern ich will einfach wissen, yo, Resilienz machen ja 1000 andere Leute auch. Was ist so dein Steckenpferd? Bist du jemand, der total gerne irgendwelche Methoden vorstellt? Bist du jemand, der sich dann neben die Leute hinsetzt und ihnen quasi so die Hand auf die Schulter legt oder was auch immer? Was ist deine Rolle? Also ich arbeite mit den Leuten immer sehr viel, auch dann im Sinne von, es ist ja schon irgendwo Schauspiel. Also was ist so deine Rolle? Bist du so derjenige, dem die Leute gerne ihre Probleme anvertrauen? Bist du derjenige, der so,
empathisch und klar wird mir gerne gespiegelt.
Genau, empathisch,
ne?
Klar.
Schon mit der Empathie,
oder
mit dem so, Gefühl, ne? Bei...
Ja, emotional distanziert kannst du ja auch sein, ne? Du bist halt professionell und emotional distanziert. Es gibt auch Leute, die, wenn es ums Thema Resilienz geht, gerne zu so jemand gehen. Welche Rolle nimmst du da ein? Und diese Rolle, die versuchen wir dann in deinen Videos darzustellen, also so ein bisschen zu verstärken. Also nur das, was ohnehin da ist. Ich bin eigentlich so der, keine Ahnung, vielleicht bist du auch der Geschichtenonkel. Wer auch immer du bist, das finden wir dann gemeinsam raus. Und dann bringen wir das Ganze in ein Format, wo du ganz schnell, also wo du auch diesen Zeitaufwand, den du vorher angesprochen hast, diese 20 Minuten, auch künftig mit besseren Videos sozusagen dann schon fertig bist oder vielleicht eine halbe Stunde. Am Anfang wirst du noch länger brauchen. Aber dann hast du in deinem Kopf so ein Schema. Es beginnt mit einem Thema, das Leute potenziell interessiert. Wir gucken uns dann auch, wie können wir das möglichst schnell visuell darstellen, weil wir sind nun mal in dem Videofeed. Dann gucken wir, was ist deine Rolle, die du da einnimmst? Wie machen wir das stilistisch? Weil nicht jeder muss schnittmäßig und musikmäßig und so weiter den Aufwand betreiben, den ich betreibe, aber das passt einfach gut zu meiner Rolle. Dann schauen wir uns noch an, wie können wir das Ganze mit deiner Expertise auch belegen? Also das können Kundengeschichten sein, das kann deine Expertise in Form von dein Wissen über irgendwelche Statistiken, Methoden und so weiter sein. Und dann versuchen wir auch, einen Landepunkt zu finden in jedem Video, wo du dann rauskommst, dass die Leute auch merken, okay, das macht Sinn, aber du sagst dann nicht in jedem Video, ich habe übrigens hier diesen Resilienzkurs, sondern vielleicht sollte ich dir mal folgen.
Na, cool. Was würdest du sagen, wie lang darf so ein Video sein? Also was sind so deine Erfahrungswerte, wie lange bleiben die Leute dran, sag ich mal?
Also LinkedIn sagt selber, dass 2 Minuten für sie so der Schmerzpunkt ist für den Videofeed. Aber es kann auch eine halbe Minute gehen und sich schon zu lang anfühlen. Also ich agiere da eher so nach dem, wie fühlt sich's an.
Ja. Was mir bei deinen Videos immer gefällt, ist irgendwie die Perspektive und der Schnitt. Das heißt, plötzlich habe ich dich von der Seite, dann drehst du dich rein oder du bist noch weit weg. Früher hast du ja auch noch viel diese Freeletics-Videos gemacht. Und wenn ich jetzt bei anderen schaue, dann sehe ich einfach nur frontal das Gesicht. Also setzen sich vor die Kamera und dann erzählen sie. Dann sehe ich einfach nur Geschichte und jetzt erzählen sie das, wo ich sage, das ist alles so generisch. Was ist so dein Geheimnis, dass irgendwie sprichst du schon zu einem? Also man ist bei dir, es wirkt nicht distanziert. Es gibt ja auch diese klassischen, ich bin in einem Podcast und schaue ganz woanders hin in eine Kamera, wo ich sage auch, weiß ich nicht. Ich glaube gerade nicht, dass du in einem Podcast bist. Und das ist für mich auch gestellt, es wirkt für mich dann auch gekünstelt. Wie gelingt es, dass das bei deinen Videos nahbar, aber unterschiedlich ankommt?
Ich habe dir ja vorher gesagt, dass ich so sehr von diesem Werkstattgedanken geprägt bin, den mir mein Opa quasi so mitgegeben hat, ne? Und ich versuche das eigentlich versuche ich das genau so umzusetzen. Also ich versuche das so zu spielen und so umzusetzen, als wärst du hier bei mir. Und ich denke das eben auch nicht als Video, sondern ich denke das als Erlebnis. Wie würde ich es mit dir machen, wenn du hier bei mir wärst? So. Jetzt kommt natürlich bei mir dazu, ich habe über 20 Jahre lang wöchentlich mehrfach Nachhilfe gegeben. Das heißt, ich glaube, ich habe mir einfach eine Art angeeignet zu erklären, die sehr lebendig ist. Deswegen kann ich das auch sehr gut verkörpern, ohne dass ich da großartig drüber nachdenken muss. Und was ich dann jetzt die letzten Jahre noch gelernt habe, ist, dass ich halt diese Kamera, die dann da ist, auch nicht als Kamera betrachte, sondern mehr oder weniger als Person. Und wenn du jetzt hier bei mir wärst und wir würden uns gemeinsam ein Thema anschauen, dann würde sich das genauso anfühlen wie in meinen Videos. Und ich versuche das halt auf eine Art und Weise zu tun, wie es mir selber Spaß macht, wie ich aber auch weiß, das kann verstanden werden. Und es fühlt sich auch noch einigermaßen unterhaltsam an. Und in einem Kundenworkshop neulich ist mir noch eine Sache aufgefallen, weil der Kunde, der da war, der hat auch sehr stark signalisiert, oder das habe ich ihm einfach angemerkt, dass er diese Sache, um die es ging, selber schon sehr oft erklärt hat. So, und dann passiert Folgendes. Wenn du jemand bist, der, keine Ahnung, du kennst dich jetzt mit Resilienz aus und meinetwegen möchtest du jetzt, hast du irgendein Lieblingsmodell oder irgendeine Technik oder irgendwas, wo du sagst, das hast du schon ganz oft erklärt, was fällt dir da ein?
Na, wir nehmen einfach mal das Energiefass, genau, das Energiefass.
Okay.
Na, welche Energie, was gibt dir Kraft und was raubt dir Kraft?
Okay, jetzt nehmen wir mal an, du machst ein Video, in dem das Energiefass auftaucht. Ich würde jetzt nicht sagen, mach das Video nur über das Energiefass, sondern eben nach dem Prinzip, das ich vorher erklärt habe. Und wenn du dann in dem Video einen Teil hast, wo du noch kurz das Energiefass als Methodik erklärst, dann kannst du in deinem Kopf ganz genau dir vorstellen, wo dein Zuschauer, dein Zuhörer gerade ist. Und du wirst merken, hat er oder sie das jetzt schon verstanden oder nicht? Also muss ich noch eine kleine Schleife machen? Muss ich vielleicht noch irgendwas visualisieren? Du spürst es, weil du die Ahnung hast. Und dann gehst du genau nach diesem Prinzip vor. Ich habe jetzt das Energiefass erklärt und ich antizipiere, du hast da jetzt wahrscheinlich gerade noch so ein Fragezeichen im Kopf und genau darauf gehe ich ein. Und ich glaube, dass das der Knackpunkt ist. Wenn du die Expertise hast und du dich dann nach dieser von diesen eigenen Gefühlen leiten lässt, für die Person, für die dieses Video gerade ist, da antizipiere ich, da ist jetzt vielleicht noch eine Frage, also gehe ich genau darauf ein und spreche das an. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie das für dich funktionieren kann. Oder du glaubst jetzt vielleicht, bei mir wird das nicht funktionieren, weil. Und dann werden sich die Leute darin wiedererkennen. Weil du sprichst etwas an, so nach dem Motto, ich fühle mich jetzt total ertappt. Ne? Der Danny, der weiß einfach richtig gut Bescheid über mich. Weißt du ja wirklich, weil du die Erfahrung hast. Und wenn es dir gelingt, das im Video eben zu zeigen, dann habe ich das Gefühl, hey, du sprichst ja wirklich zu mir. Und es gibt dann auch ganz viele Leute, ne, es gibt ja auch ganz viele Leute mit Sicherheit, die sich von meinen Videos überhaupt gar nicht begeistern lassen. Und das ist vollkommen okay, weil ich die nicht anspreche durch die Art und Weise, wie ich es halt mache. Und das, glaube ich, ist der Knackpunkt, wenn du möchtest, dass Leute spüren, dass du Expertise hast, dass du sie genauso ansprichst, wie du sie ansprechen würdest, wenn sie bei dir wären, und du reagierst schon auf Sachen, die haben sie gar nicht ausgesprochen, aber die denken sie gerade. Und das kannst du nur deswegen tun, weil du wirklich Ahnung davon hast.
Stark. Wenn wir jetzt auf die technische Seite schauen, da würde ich gerne mal vielleicht so drei Szenarien durchgehen. Das heißt so Set A, B und C.
Das heißt, wir haben die, die einfach sagen, okay, ich fange einfach an. Dann die sagen, oh, ich möchte jetzt ein bisschen besser machen. Und dann vielleicht, Mensch, jetzt habe ich Blut geleckt, jetzt will ich es richtig machen. Mhm. Welches Settings oder Set würdest du da empfehlen, womit man anfängt und wie man es dann quasi skalieren kann, dass es immer noch sinnvoll ist?
Also anfangen ist immer nur das Handy und dann vielleicht darauf achten, dass du in einer Umgebung bist, wo es nicht hallt, wo es keine Störgeräusche gibt, wo es einen einigermaßen angenehmen Ton gibt und es hell genug ist, aber nicht zu hell. So, das wäre wirklich nur das Handy und wenn du ein modernes Smartphone hast, dann ist davon auszugehen, dass das gut genug dafür ist. Was brauchst du da noch? Ein Stativ? Oder du hältst das Handy sogar in der Hand. Es wird nicht den Unterschied machen. Was schon den Unterschied macht, ist, nutze ich die Frontkamera oder die hintere Kamera? Die Frontkamera ist bei allen modernen Smartphones schlechter als die hintere Kamera. Das heißt, wenn du willst, dass die Qualität schon ein bisschen besser ist, dann dreh dein Handy einfach um. Dann siehst du dich zwar selber nicht mehr, ist aber halt ein bisschen Übungssache. So. Und dann wäre für mich der nächste Schritt, der kommt bei vielen relativ bald, ein drahtlos Ansteckmikro, weil Bildqualität wird dir eher verziehen als schlechte Tonqualität, wenn man dich nicht versteht. Da gibt's günstige Varianten von Rode, von Hollyland, von DJI. Die schenken sich alle wirklich nichts. Also die Unterschiede sind so marginal, dass du in diesem Bereich mit allen dieser Modelle gut arbeiten kannst und dann nimmst dir was, was dir irgendwie preislich oder von der von den Features am besten zusagt. Und dann sind wir wirklich schon bei der höchsten Ausbaustufe. Wenn du wirklich glaubst, ich meine das ernst und ich will das ganz viel machen, dann kann man sich mal noch über eine bessere Kamera unterhalten. Die bessere Kamera hat hauptsächlich den Effekt, dass du eine saubere, schöne Tiefenunschärfe hinbekommst, also dass der Vordergrund scharf ist und der Hintergrund unscharf. Ein Bild, das wir sehr gerne uns angucken, weil es auch dem entspricht, wie halt unser Auge funktioniert. Ich habe lustigerweise eins meiner YouTube-Videos, die am häufigsten angeguckt werden, das habe ich vor 4 Jahren oder 3 Jahren aufgenommen. Es hat den Titel Vordergrund scharf, Hintergrund unscharf, wie geht's? Und da erkläre ich genau das, diesen Effekt. Ist wirklich total easy. Und das kriegst du halt mit einer Kamera, mit einer großen Linse hin. Nicht mit einer großen Linse, aber mit einer Linse, die eine große Blende hat. Moderne Smartphones haben ja auch häufig diesen Cinema-Modus, bei dem das rechnerisch gemacht wird. Das hat aber immer noch so ein bisschen Effekte an den Rändern, dass das nicht ganz so cool aussieht. Bisher, irgendwann wird es rechnerisch wahrscheinlich besser sein. Und ich finde, ich persönlich nutze sehr gerne einfach eine gute Kamera, weil ich da alle Einstellmöglichkeiten habe. Die hat einen höheren Dynamikumfang. Das Bild, das da rauskommt, mit dem kann man einfach viel, viel, viel mehr machen. Und dann würde ich sowas nehmen wie zum Beispiel für einen Einstieg Sony ZV-E10 oder so. Das ist so eine typische Vlogging-Kamera. Ich arbeite mit Sony, Kameras, deswegen empfehle ich die, weil ich die ganz cool finde. Die ist vom Preis her gut. Genau. Aber dann bist du echt schon gut ausgestattet. Ich habe natürlich noch viel mehr Technik, aber für jemanden, der das einfach selber machen will, würde ich erstmal nicht mehr machen.
Wenn wir jetzt Richtung Software gehen würden, was empfiehlst du deinen Kunden? Was sollen sie an Tools nehmen? Wie schneidet man Videos? Womit schneidet man Videos?
Also, ich verwende Premiere Pro. Also habe diese Adobe Vollversion, das kostet 55 Euro im Monat. Warum mache ich das? Weil ich da alle Möglichkeiten habe, die ich brauche und damit jetzt die letzten Jahre einfach gewachsen bin. Womit kann man gut anfangen? Interessanterweise gibt es da einen Hidden Champion, nämlich Clipchamp. Hat mir erst neulich eine Teilnehmerin bei mir in der Gruppe gesagt, kannte ich noch gar nicht. Das ist Teil von Microsoft 365 Business. Das kriegst du also einfach kostenlos bei jeder Lizenz mit. Hast, wenn du in einem Unternehmen bist, nicht dieses IT-Problem, dass dann die IT sagt, Fremdsoftware, China und so weiter. Und. Und es ist noch dazu für die meisten Anwendungsfälle vollkommen ausreichend, gerade für Social Media Clips. Dann gibt es da natürlich noch sowas wie CapCut, wo du hin und wieder dann diese Frage gestellt bekommst, naja, wie ist es jetzt wirklich da mit der Lizenz? Ist das wirklich so ganz kostenlos oder womit zahlst du jetzt hier eigentlich wirklich? Ich verwende CapCut, hab's einmal verwendet, ja, es ist sehr intuitiv, wird aber mittlerweile eben eher Clipchamp empfehlen, weil es genau die gleichen Sachen macht und auch noch eine native App hat. Genau. Was ich aber auf jeden Fall unabhängig von der Software bei Schnitt versuche mit den Leuten relativ schnell zu klären, wenn du dich sicher fühlst im Schnitt, wirst du dich auch im Produzieren sicherer fühlen. Warum? Weil du dann entdeckt hast, was eigentlich alles möglich ist. Ne? Die Videos, die du von mir kennst, die wirken so, weil ich halt mittlerweile über 600 Videos allein für LinkedIn produziert habe und in den letzten Jahren sicherlich wahrscheinlich eher so an die 800, 900 Videos gemacht habe und einfach dieses Schneiden versucht habe zu durchdringen und da auch immer noch sehr viel dazu lerne, um bestimmte Effekte zu erzielen, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu verursachen und so weiter. Schnitt ist eine Kunst für sich. Kann man natürlich auch drüber nachdenken, muss ich mir das überhaupt alles selber aneignen oder kann ich das auch an irgendjemand geben? Also es gibt auch einige Leute, die das als Dienstleistung anbieten. Viele sehr bekannte TikTokerInnen und Instagram-InfluencerInnen schneiden ja das alles gar nicht selber, sondern nehmen dann ein kurzes Video auf und hauen das einfach weiter. Ist ja auch vollkommen legitim. Ich denke das aber zumindest gerne mit meinen Leuten so end-to-end, dass sie wissen, das ist alles möglich. Aha, dann kann ich das auch beim Produzieren beachten.
Was du ja gar nicht nutzt oder machst, ist ja irgendwie einen Titel einblenden oder einen Abspann oder wo ich sage, so technischer, ich nenne mal technischer Firlefanz, den ich immer ganz cool finde, weil ist ja schnell gemacht. Du machst das nicht. Warum machst du das nicht?
Weil ich selber, also wenn ich ein Video angucke, dann brauche ich das dann nicht. Also darauf achte ich nicht. Und das ist halt dann letztlich so eine stilistische Designentscheidung, wenn du das selber cool findest. Ich glaube, am Anfang kann es sogar eher in einem Videofeed stören, weil wenn die Leute das Logo nicht kennen oder die Animation, dann werden sie es weiterwischen. Das ist nicht das, was Interesse weckt. Also würde ich da gerade am Anfang drüber nachdenken. Am Ende kannst du es als Wiedererkennungswert auf jeden Fall reintun, wenn du denn willst, wenn du da der Typ dafür bist. Aber am Anfang würde ich davon eher Abstand nehmen. Insbesondere in dem Videofeed, weil da ist ja das nächste Video nur ein Swipe weg. Und wenn ich nicht weiß, was dieses Logo ist und mir das nichts sagt und es irgendwie uninteressant ist, dann werde ich es weiterwischen.
Wenn wir jetzt schauen, was ist eigentlich Erfolg? Woran misst du Erfolg bei LinkedIn-Videos? Und was sind so vielleicht auch die Ziele deiner Kunden? Weil es ist ja irgendwann eine Frage der Return on Invest. Also du, ich glaube, du hast ja auch Spaß dran, aber wenn jetzt wenn jetzt jemand kommt und sagt, mir haben die gesagt, ich soll Videos machen, ich würde es gern machen und ich buche einen Kurs, gehe zu dir ins Creator Dojo, was sollte am Ende des Tages irgendwie bei rumkommen?
Die Leute, die zu mir kommen, die machen es nicht nur für die Reichweite. Und das sage ich Ihnen auch. Ich kann dir keine Reichweite versprechen und ich kann sie dir auch auf gar keinen Fall garantieren. Die Leute, die es nur für die Reichweite machen, die gehen zu anderen Anbietern. Und das ist auch okay. Warum? Weil das, wofür ich stehe und woran ich mit dir arbeite, da ist das Videomachen eigentlich nur ein Teil davon. Und das ist das, was ich so so zu Beginn gesagt habe. Es geht eigentlich mehr auch um diesen Prozess. Und wie sieht der Prozess aus? Du lernst auch dich selber und deine Arbeit immer wieder zu hinterfragen. Also, wo kann ich mit dem, was ich kann, wirklich erkennbar echt einen Impact haben? Gilt auch für dich, Resilienz, ne? Weil du dann überlegst, weil das, was du machst, ist ja alles gut. Und das ist, hat alles Hand und Fuß, das ist alles belegt. Aber wie schaffst du diese Verbindung, dass jemand, der dich noch nicht kennt, erkennt, das könnte jetzt für mich sein? Und das ist eine Übung, das ist was, das mache ich ja quasi jetzt seit Jahren täglich, dass ich immer schaue, was kann ich denn eigentlich, wo kann ich einen echten Impact haben und wie kann ich das so kommunizieren, dass jemand, der mich noch nicht kennt, sich darauf einlässt und hinterher weiß, will ich dem folgen, ist das interessant für mich oder eben nicht. Und das kann ich schon garantieren, dass dieser Prozess sich als Teil deiner Arbeit so einbauen lässt und manifestieren wird und du dementsprechend auch so den Spiegel nach innen richtest. Und deswegen heißt es ja auch nicht Studio, sondern deswegen heißt auch Dojo, das ist ein Ort des Weges. Also wenn man das übersetzt, heißt es Ort des Weges. Das heißt, du lässt dich drauf ein, auch dein ganzes Business sozusagen so ein bisschen zu hinterfragen und auch zu schauen, wo in dieser Arbeitswelt kann ich den größten Impact haben.
Was würdest du sagen, jetzt hast du deine Werkstatt, deine Lehrlinge, die bei dir ins Dojo gehen und die dann voll motiviert wieder rausgehen und mit viel Wissen. Was würdest du denen sagen, so als Hausaufgabe, wie viele Videos sollten die in der Woche oder im Monat publizieren, damit es nachhaltig ist?
Da nenne ich gar keine Zahl, sondern ich poche einfach immer wieder drauf, wie wichtig das ist, dass es Teil des Alltags wird. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in jedem Kontext seinen Platz findet. Und bei manchen heißt es, dass es dreimal in der Woche ist, bei manchen heißt es einmal in der Woche, bei manchen heißt es zweimal im Monat. Und ich glaube, ich habe auch eingangs gesagt, dass ich nur schlaue Kunden habe und so behandle ich sie auch. Also ich gebe ihnen nichts vor, wo es aus meiner Sicht nichts vorzugeben gibt. Ne, dass ich jetzt sage, hier, nur das ist die Nummer, nur so wird es gehen. Nee, es wird nur dann funktionieren, wenn du das in einer Regelmäßigkeit machst und das in deinem Hinterkopf quasi die ganze Zeit präsent ist, dass du dir darüber Gedanken machst, wie kann ich das jetzt sinnvollerweise in eine Geschichte einbauen, wie kann ich dieses Tool so präsentieren, dass es Leute, die mich und das Tool noch nicht kennen, irgendwie interessant ist, dass das sozusagen wie so eine Gasheizung, so eine alte, bei der immer diese Flamme brennt, dass das die ganze Zeit an ist und ich das zu jeder Zeit aufdrehen kann, wenn es kalt ist. So. Und das ist viel wichtiger, als da eine Regel vorzugeben. Eigentlich mit allem, was die dann so machen.
Wir haben jetzt über Frequenz gesprochen, über Länge, über Technik. Gibt es einen Aspekt bei der Videobearbeitung, die wir jetzt im Podcast noch nicht besprochen haben, die du aber für total wichtig hältst, die wir nochmal besprechen sollten?
Ja, Emotionalität. Also, weil wir ja keine Schauspieler sind, bin ich davon überzeugt, manche Leute machen ja aus Zeitgründen oder aus logistischen Gründen, sagen sie, ja, ich nehme einfach einmal im Monat 14 Videos in Folge auf, die habe ich mir vorher geskriptet und dann haue ich die raus oder haue sie rüber zu meinem Editor und der haut sie dann raus. Und davon halte ich gar nichts, weil ich finde, außer du bist ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, dass die relativ austauschbar sein werden. Warum? Weil du ja im Endeffekt dann nur einen Text vorliest und ich nicht derjenige bin, der sich sowas gerne anschaut und deswegen auch zu dieser Meinung und zu dem Schluss komme, dass ich nicht glaube, dass das für die meisten Leute der richtige Weg ist. Weil du mir eine Sache natürlich am besten erklären kannst, wenn sie gerade irgendwie echt da ist. Jetzt nehmen wir nochmal dein Beispiel. Mal angenommen, du kommst gerade aus dem Workshop und hast irgendwas entdeckt, wo jemand eine Sache zum allerersten Mal verstanden hat, die du auf 14 verschiedene Arten und Weisen schon erklärt hast, aber jetzt hast du diese eine Sache gefunden, die bei dieser Zielgruppe funktioniert hat oder bei dieser Person nur. Dann kannst du das ganz anders auch vor einer Kamera verkörpern, als wenn du das dann versuchst, irgendwie textuell zu polieren oder sonst irgendwas zu machen. Und genauso, im Endeffekt habe ich dir vorher auch eine Sache erklärt, die ich letzte Woche im Kundenworkshop erklärt habe. Das wollte ich auch noch in einem Video verarbeiten, das mit dem, warum sich manche Videos einfach echter anfühlen und deine echte Expertise, die kommt einfach viel besser zum Vorschein, wenn du noch die Person im Kopf hast und die Situation. Und das ist etwas, was, glaube ich, einfach dann den Unterschied macht, wo die Menschen, für die es ist, sich viel besser aufgehoben werden fühlen und alle anderen, die gucken es ja eh nicht an. Also überleg dir, wer sind die, für die es ist, und dann verkörperst du das, wo du es vielleicht auch einer echten Person mal erklärt hast oder für diese Person gemacht hast, und du wirst merken, es hat bei denen, für die es ist, einen viel höheren emotionalen Ausschlag.
Sehr stark. Wenn wir unser Gespräch so ein bisschen zusammenfassen würden, was würdest du sagen, wie gelingt der erfolgreiche Einsatz von Videos auf LinkedIn?
Punkt 1, überhaupt anfangen und keine Angst davor zu haben. Und mit anfangen heißt noch nicht, du musst heute Nachmittag dein erstes Video posten, sondern du musst anfangen zu produzieren. Du musst anfangen, mit der Kamera, mit dem Handy warm zu werden. Mit dieser Situation, die es ja so unendlich künstlich ist, weil da nur eine Linse ist. Wie du das machst, ist vollkommen dir überlassen. Du kannst das mit in der zweiten Person zusammen machen. Du kannst die Kamera aufs Stativ bei dir zu Hause in die Küche stellen, während du dein Risotto machst und dann einfach mal erzählst, was du da gerade tust. Du kannst die Angst vor der Kamera sehr leicht dadurch verlieren, dass du nur über das sprichst, was du gerade machst. So wie, keine Ahnung, wenn ich mit meinen Kindern in der Küche bin, mein kleinster Sohn, der versteht mich noch nicht so gut, aber ich erkläre ihm trotzdem, was ich da gerade mache. So, kannst du es mit deiner Kamera auch tun. Und dann orientier dich an den Videos, die dich selber ansprechen. Das ist dein Maßstab. Nicht das, was viral geht, sondern das, was dich selber anspricht. Und dann versuchst rauszufinden, warum spricht mich das an? Wurde da technisch irgendwas gemacht? Wird das irgendwie storymäßig gut gemacht? Analysier das. Und dann versuchst du das, was da gemacht wurde, auf deinen Kontext anzuwenden. Und dann, ja, wird schon schief gehen.
Cool, super. Also ein bisschen auch nach meinem Credo, einfach machen. Ja. Ich glaube, das ist die größte Schwelle, Hemmschwelle, selbst bei mir, sagen, okay, nimm das Ding in die Hand, drück drauf, weil es immer so ein bisschen, die Angst ist, dass man sich ja blamiert oder fremdschämt oder was, oder schämt. Das schwingt immer so ein bisschen mit. Cool, vielen lieben Dank. Und vielleicht, du hast gerade gesagt, man soll nicht schauspielern, aber du hast bald einen ganz tollen Workshop, den darfst du gerne nochmal promoten, denn die fabelhafte Yvonne Debarque, die ja auch schon mal im Podcast war, mit der machst du einen Workshop. Vielleicht magst du den nochmal kurz sagen, was ihr da vorhabt.
Klar, der ist schon fast voll, muss ich dazu sagen. Wir nehmen nur 12 Leute. Und da mischen wir quasi unser beider Expertise. Das ist im Juli in München im LinkedIn-Office. Da machen wir quasi Videos, also Performance vor der Kamera, Videos für LinkedIn. Genau, findet im Juli eben statt. Aber ich weiß gar nicht, ich glaube, 8 oder 9 Anmeldungen haben wir schon. Also da muss man dann auf jeden Fall schnell sein. Es findet aber auch eben jetzt im April, habe ich ja vorher auch gesagt, ne, ich habe auch so eine digitale Gruppe, die jetzt im Januar gestartet ist. Da sind 15 Leute drin und das findet jetzt auch im April wieder statt. Also 15 Leute, die 3 Monate lang mit mir digital zusammenarbeiten können. Das ist ein Format, an das glaube ich, genauso wie ein 2-Tage-Seminar hat seine Berechtigung, aber ich finde so ein wöchentlich Begleitung in einer Gruppe mit 15 Leuten, da geht einfach viel mehr vorwärts, dann innerhalb dieser Zeit schon. Und da habe ich jetzt, glaube ich, 6 Bewerbungen aktuell. Also da ist auch noch ein bisschen Platz. Also wer da Lust drauf hat, kann sich gerne melden.
Super. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Jo.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Boah. Empathie und Klarheit. Also Empathie quasi von oben nach unten, wenn man es jetzt hierarchisch denkt. Und Klarheit aber auch quasi, wo wollen wir überhaupt hin? Und Klarheit in irgendwelchen Direktiven, falls es die gibt. Schau, das sind die Leitplanken hier. Darin können wir uns bewegen. Und jetzt bringe ich dir Empathie gegenüber, dass du das selber hinkriegst. Und ich höre dir zu, wenn du Probleme hast. Und genau, das so würde ich das, glaube ich, sagen.
Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz, erreicht zu haben?
Dass ich mich 2018 selbstständig gemacht habe und immer noch das Ganze nach wie vor sehr spielerisch, experimentell angehe und es funktioniert. Das macht mich sehr, sehr, sehr glücklich. Ja, Punkt.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Das Ganze ein bisschen planbarer zu machen. Also, weil einerseits bin ich sehr stolz, dass es so ist, wie es ist. Gleichzeitig fehlt mir so ein bisschen die Planbarkeit. Genau.
Fühle ich mit. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Also, schau mal in Richtung der Bücher, die hier stehen. Also eins, das ich auf jeden Fall, das hat bei mir sehr viel auf den Kopf gedreht, das heißt Die Entdeckung des Selbstverständlichen von Moshe Feldenkreis, ist nicht leicht zu lesen, werden ganz viele Leute keinen Zugang finden, hat mich und mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Genau, muss man nicht viel mehr dazu sagen, glaube ich. Welche einflussreichen Bücher gab es noch? Es sind so ein paar, da sind so Gedanken drin, die ich irgendwie gut fand. Aber ich glaube, es reicht, das von Feldenkreis hinzustellen und stehen zu lassen, weil das wirklich so tiefgreifend war. Ja.
Gut. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert?
Oder behindern mich immer noch? Das schaffe ich schon alleine. Da arbeite ich dran. Also auch Dinge abgeben zu können irgendwie. Weil immer wenn ich dann schon was abgebe, so wie Steuer oder so, dann merke ich dann, wie gut es eigentlich ist. Aber was jetzt quasi meine Arbeit generell angeht, mache ich ja auch alles alleine und ich bin auch davon überzeugt, dass ich das irgendwie alles alleine schaffe, aber ich suche schon auch nach Möglichkeiten, ne? Und Planbarkeit geht ja in die Richtung, auch sagen zu können, dass ich mich irgendwie auf X konzentriere und Y, dabei kann ich mir besser helfen lassen. Und sonst, ich glaube, das ist so mein... Und ich habe schon auch eine Schwierigkeit, dass ich mich nicht so ganz von externem Feedback trennen kann. Also ich brauche, dann sind wir wieder bei einem Glaubenssatz, ich glaube, ich brauche diese Bestätigung von außen. Deswegen bin ich so sichtbar auch. Also da habe ich sicherlich ein Thema. Und habe ich aber, glaube ich, mir halt in den letzten Jahren dann auch durch diese Sichtbarkeit irgendwie angeeignet. Und davon sind, glaube ich, auch die meisten von uns, die auf dieser öffentlichen Bühne sich bewegen, auch irgendwo betroffen.
Mhm. Welcher Glaubenssatz hat dich zum Erfolg geführt?
Lustigerweise ist es der gleiche, der mich auch behindert. Ich kann das schon alleine machen. Weil ich kann auch wirklich viel alleine machen und ich kann super gut improvisieren und quasi einfach mal irgendwas machen. Und das trägt mich wirklich durch ganz viel. Also das funktioniert wirklich sehr gut.
Sauber, kenne ich. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Was ist überhaupt wert? Da bin ich gerade so dabei. Also, ne, was ist wert und wird als wert wahrgenommen? Da habe ich vorher auch das mit dem zu lernen, wo kannst du überhaupt einen Impact haben? Dann nur weil du gut bist in dem, was du machst, heißt es noch lange nicht, dass dir wer Geld dafür geben möchte. Also das ist leider keine 1:1 Beziehung. Also, ne, weil es dann doch halt noch sowas gibt wie Marketing und Psychologie und Branding und so weiter. Nur gut zu sein reicht leider nicht. Und wenn du nicht zeigst, was du kannst, dann wird es auch keiner erfahren. Also deswegen bin ich so transparent, deswegen bin ich so offen in dem, was ich so mache und zeige das einfach. Genau.
Ja, finde ich nochmal total schön. Wir werden ja auch oft als Impulsgeber wahrgenommen. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wertvoller Impuls für die Zuhörerinnen und LinkedIn-Konsumenten. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Impuls. Welche Menschen inspirieren dich?
Da nenne ich auch jemanden, den fast niemand garantiert bei LinkedIn kennt, den nenne ich aber auch sehr oft. Sein Name ist Josef Fruzek und seine Frau heißt Linda Capatiana, wenn ich es richtig ausspreche. Die beiden haben ein Konzept, das heißt Fighting Monkey und haben so eine Tanzschule / Experimentierwerkstatt, das heißt Rootless Root. Und das, die beiden sind für mich nach wie vor der Goldstandard, was Experimentierfreude und Authentizität angeht. Ich habe die zweimal in einem Workshop in Berlin erlebt. Das ist schon Jahre her. Aber man kann die auch bei Social Media finden, bei Instagram zum Beispiel, unter eben Fighting Monkey. Der Grund, warum ich die hier nenne, damit sind es ja quasi schon zwei, ist, weil sie so unmissverständlich für das stehen, was sie sagen. Und das ist ja für mich auch so das Allerwichtigste, das zu leben, das zu zeigen, dafür zu stehen und einfach das ganz klar zu machen, wie es hier aussieht. Genau. Und wen kann ich noch nennen? Ja, schon Feldenkreis nochmal. Also Moschee Feldenkreis ist, wer ihn nicht kennt, der war im 20. Jahrhundert relativ umtriebig, was so das Thema Bewusstheit durch Bewegung angeht. Da hat er so eine Methode entwickelt. Das hat mich eben so in der Zeit, in der ich mich selbstständig gemacht habe, sehr begleitet, weil da war ja auch so das Thema Bewegung bei mir zumindest in der Außenwirkung noch präsenter. In der Innenwirkung ist es nach wie vor sehr präsent. Aber da sind wir auch beim Thema Impact und Wert. Das wird auch wieder mehr Platz bekommen, da bin ich mir sicher. Und weil Linda und Josef ja quasi eine Person sind, nenne ich auch noch den Josef Pilates, weil ich den auch sehr gerne nenne. Einfach weil viele Leute gar nicht wissen, was für ein unglaublich schlauer und innovativer Typ Pilates war. Selbst die, die heute Pilates machen, wissen das nicht. Und wenn dich das neugierig macht, dann sage ich nur, guck mal rein, was das für ein krasser Typ eigentlich war. Und wie viel Philosophie hinter dieser vermeintlich einfachen Methodik steckt.
Stark, ich wusste noch nicht mal, dass das von einem Namen kommt.
Na, schau.
Vielleicht hast du die Antwort schon fast geliefert. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ah, nee, den habe ich noch nicht genannt. Rick Rubin. Rick Rubin, Musikproduzent, in den letzten Jahren sehr bekannt geworden durch sein Buch. Ah, da sind wir noch bei einflussreichem Buch. Stimmt, muss ich auch noch nennen. The Creative Act heißt das Buch und Rick Rubin ist Musikproduzent, der ein Händchen dafür hat, Menschen in einen Zustand zu bringen, wo sie so ganz aus sich heraus das Beste machen können, was ihnen nur möglich ist. Also können wir bei den Vorbildern noch genauso nennen, wie auch wirklich bei dem Buch. Und mit dem würde ich mich gern einfach mal einen Abend lang hinsetzen und reden darüber, wie das denn nun wirklich ist, wenn man das Gefühl hat, ich bin jetzt ganz ich selbst und bin ganz bei dem, was ich mache, aber es interessiert keinen. Weil wenn du ja in einer Industrie bist, dann auch in der Musikindustrie, naja, da bist du dann halt ja wohl doch nicht erfolgreich oder hast du dann nur die Leute noch nicht gefunden. Also das wäre ein sehr spannendes Gespräch, das ich mit ihm gerne führen würde.
Cool. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Ich würde sagen, passt schon, mach mal Elektrotechnik, schon okay. Du wirst das schon alles rausfinden. Ja, weil, also, ne, wenn ich zurückblicke, ist, was ich damals nicht wusste, ist, ich kann mich mit dem, was ich kann, gut selbstständig machen. Aber ich hatte halt kein 0,0 Startkapital. Und durch diesen Job in der Elektrotechnik konnte ich halt Geld ansparen. Und dann hatte ich genug Atem für das erste Jahr Selbstständigkeit, wo ich halt Geld gebraucht habe. Durch den Job habe ich die Welt gesehen. Ich war da Produktmanager, war global verantwortlich, war viel unterwegs. Ich glaube, so ein richtiger Rat wäre es nicht, sondern ich würde eigentlich eher das Gespräch führen wollen, um rauszufinden, wie ich da so gedacht habe. Weil das kann ich gar nicht mehr alles nachvollziehen. Also ich weiß ja nur, wie ich heute über Dinge denke, aber ich würde, glaube ich, eher so neugierig mit dem reden wollen, wie, das fände ich eher spannend. Aber einen Ratschlag würde ich, glaube ich, keinen geben.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Mir durch alle Lebensphasen hindurch treu geblieben zu sein. Ja.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Jo, zwei. Also einmal ist es dieses, oder wenn man jetzt nach dem geht, was alles auf meiner Haut steht, dann sind es drei. Also eins ist être fort pour être utile, ist Französisch und das heißt stark sein, um nützlich zu sein. Das steht auf meinem linken Arm innen. Das kommt von einer französischen Trainingsmethode, die heißt Méthode Naturelle, die war der Ursprung für Parkour, was ich ja, habe ich jetzt heute nicht drüber geredet, aber das war ja auch einer meiner größten Einflüsse eigentlich. Und das trägt mich sehr, dieses, naja, wenn ich selber was rausfinde, dann kann ich das ja auch weitergeben. Der zweite Punkt, das steht hier auf der Brust an der Seite, da steht Move More, so ein bisschen kryptisch geschrieben, habe ich mal als Logo gemacht, fand es dann witzig, mir auch auf die Brust zu tätowieren, weil ich davon überzeugt bin, nur wenn du in Bewegung bist, kannst du irgendwie auch bleib in Bewegung. Alles, was nicht in Bewegung ist, ist tot. So, also bleib flexibel, bleib agil. Was auch immer das heißt. Damals war es sehr sportlich. Ne? Damals hatte es einen sehr sportlichen Charakter, jetzt mittlerweile wieder. Aber Hauptsache, bleib halt flexibel, weil der Mensch ist dafür geeignet. Dein Gehirn ist dafür geeignet. Es gibt überhaupt keinen Grund, verbittert zu sein. Änder es halt. Also, ne? Ich meine es jetzt. Es ist immer möglich, sich irgendwie anzupassen. Und wer sagt, nein, das ist nicht möglich, der soll das Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, lesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ist ja auch im Resilienzumfeld.
Viktor Frankl. Ja, ja.
Richtig.
Viktor Frankl.
Weil ich bin jetzt niemand, der etwas durchlebt hat wie Viktor Frankl, der ja eben Opfer des Nationalsozialismus war und im KZ inhaftiert war. Aber ich glaube, in dem Buch kann man sehr viel drüber lernen, wie ein Mensch aus so einer Situation hervorgehen kann. Ich kann diese Worte nicht sagen, weil ich nicht in einer vergleichbaren Situation bin, glücklicherweise. Und deswegen, wenn ich sage, man kann sich immer anpassen, mache ich das aus einer sehr luxuriösen Position. Aber jemand, der zeigt, wie es gehen kann, Viktor Frankl, genau. Und der dritte Satz oder das dritte Begriff eigentlich, der steht hier auf meinem Arm, da steht nämlich Dojo. Weil ich davon überzeugt bin, dass letztlich der eigene Körper auch der Ort dieses Entwicklungsweges ist, weil der ist immer da. Also, ne, du wirst Außer Elon Musk hat noch irgendeinen verrückten Einfall, wie wir dann doch unser Bewusstsein irgendwo hin transportieren, transferieren können auf irgendeinen Chip. So wirst du bis zum Ende deines Lebens an deinen Körper gebunden sein. Und das ist der Ort des Weges. Und behandle ihn so. Genau, deswegen ist mir das auch wichtig.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Ich werde jetzt zwei Workshops machen, einen im März und einen im Juni mit dem Kickbox-Weltmeister zum Thema Resilienz. Das heißt, ich bin regelmäßig in seinem Dojo und da ist auch, er wird den körperlichen Part machen, ich den psychischen Part. Cool. Und da schwinge ich genauso, denn die Kombination ist dann ziemlich cool. Lieber Ben, vielen, vielen lieben Dank für dieses authentische, informative und auch persönliche Gespräch über wie gelingt der erfolgreiche Einsatz von Videos auf LinkedIn. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Sehr, sehr gerne. Danke dir für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen. Und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil Danny Herzog Braune. Sehr gerne würde ich dich auch dienstags online um 20 Uhr im Paperwings Club begrüßen. Dort üben wir Visualisierungen für dein Business. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.